Mit Zukunftsstress ist es so, du bewertest das Bedrohliche über und um gut vorhersagen zu können, fährt dein Gehirn Simulationen. Es macht einen ganz entscheidenden Fehler, nämlich das gut Simulierte beruhigt das Gehirn. Vollkommen außer Acht lassend, ob das auch das Wahrscheinlichste ist.
Ja, und die heftige Kombination ist eben eigentlich, dass der Mental Load gestiegen ist aufgrund von höherer Komplexität und eben dieser wahnsinnigen Turboschnelligkeit und unser Inneres quasi nicht genügend gewachsen ist in so kurzer Zeit, kann das gar nicht funktionieren. Sind wir da, haben wir da eigentlich schon mal ein Gap.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalie Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Schön, dass du da bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Alle drei Wochen erwartet dich ein neues Schwerpunktthema, das dir Orientierung gibt und neue Denk- und Handlungsräume eröffnet. Hier im Podcast und auf Social Media. Werde Teil unserer Community, abonniere den Podcast und folge uns auf LinkedIn und Instagram. So verpasst du nichts mehr. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Legen wir los. Viele To-Dos, lange To-Do-Listen, nie enden wollende To-Do-Listen, immer wieder neue To-Dos im Job, zu Hause, Familie, irgendwelche bürokratisch-administrativen Aufgaben, Autoversicherung, was auch immer alles dazu gehört. All das schwirrt so in unseren Köpfen herum und dafür gibt es ja so einen schönen Begriff Mental Load. Und wir zücken uns ja immer so diese ganzen Begriffe aus diesen Trendbegriffen, die so überall kursieren, mal raus und wollen da mal einen ganzheitlichen Blick drauf werfen und mal gucken, was das eigentlich für Perspektiven auf dieses Thema gibt. Liebe Ranghild, Definitionsbeauftragte hier in der Runde, was genau ist eigentlich Mental Load?
Für mich ist Mental Load die innere, sagen wir mal, eher unsichtbare Verwaltungsarbeit, die in deinem Oberstübchen stattfindet, wenn du neben dem Handeln auch damit beschäftigt bist, irgendwie zu priorisieren, zu planen, zu koordinieren, Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu erinnern, andere zu erinnern. So, also alles, was quasi so offene Handlungsschleifen sind, die noch nicht richtig entschieden oder abgeschlossen sind, die in deinem Kopf kursieren und kursieren und kursieren.
Das ist schon anstrengend, wenn man es nur hört.
Das ist Mental Load, genau.
Gab es das nicht schon immer und wird es das nicht schon immer geben und haben das nicht einfach alle und ist es nicht einfach so? Ist das nicht einfach das Leben von Erwachsenen?
Cool. Okay, das ist das Podcast-Folge.
Okay, ciao, lebt einfach damit.
Das ist, war jetzt im Kern eine Minute. Ja.
Lachen nee, hilft also, übrigens bei Mental Load.
Ja, das stimmt.
Erster Tipp.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine kognitive und eine emotionale Last, die inzwischen auch ein dysfunktionales Mental Load verursacht. Dass wir schon immer nachgedacht haben, ist gut und richtig und auch soll auch so sein. Du musst ja irgendwie priorisieren und zu deinen Entscheidungen kommen. Dafür musst du ein bisschen abwägen und auch bestimmte Dinge gleichzeitig auf der Platte haben. Aber ich glaube, dass gesellschaftlich so viele Faktoren heute anders sind als früher, dass das ein Maß überschreitet an innerer Verarbeitungsfähigkeit im Gegenzug zu der verdichteten Komplexität, in der wir jetzt im Moment leben.
Ich habe das bewusst jetzt so vereinfacht mal so rausgehauen alles. Also betrifft uns das wirklich alle oder ist das wieder wie so oft persönlichkeitsabhängig oder haben einfach alle Mental Load?
Also das betrifft alle und gleichzeitig je stabiler du mit Sicherheit bist, desto einfacher oder ja kannst du relaxter damit umgehen. Das heißt aber nicht, dass du nicht auch Tages- oder Lebensphasen haben kannst, wo du das Gefühl von mehr Mental Load hast. Also wie Ranghild das gerade sagt, an sich ist es auch nicht nur schlimm, wenn man es eben noch bewusst strukturieren kann und dann eben auf Lösungen und Zukunftsthemen anwenden kann. Das können wir ja gleich mal durchspielen. Aber klar, je reifer oder resilienter, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, man ist, das kann man einfach so sagen, auch psychologisch reifer man ist, desto besser kann man ohnehin ja mit mehr Themen umgehen. Das heißt aber nicht immer, dass man mit denen dann auch noch nach wie vor differenziert umgehen kann, aber man kann sie auf jeden Fall besser aushalten.
Und als Reaktion auf Unsicherheit ist das ja auch sinnvoll, dass unser Gehirn damit beschäftigt ist, erstmal Informationen zu sortieren und zu priorisieren, um dann zu guten Entscheidungen zu kommen und auch um innere Prozesse abschließen zu können. Dysfunktional wird es einfach, wenn es zu viel ist. Und wenn du dich und deine Gehirnaktivität einfach so unter Stress setzt, dass du da nicht mehr rauskommst, ne? Dass das so ewig Schleifen sind.
Aber ist es wirklich zu viel? Und darauf wollte ich hinaus mit der Unterscheidung, wie Persönlichkeiten damit umgehen. Ist es wirklich zu viel? Oder nehme ich auch zu viel an oder kann ich damit schwer umgehen?
Ich würde schon sagen, lehne ich mich jetzt vielleicht mal ein bisschen aus dem Fenster, dass die gesellschaftliche Anforderung an unsere Informationsverarbeitung angepasst werden muss. Die ist zu hoch inzwischen. Also es gibt eine absolute Entgrenzung der Arbeit. Wir sind in einer ewig Alarmbereitschaft, in einer dauernden Aufmerksamkeit. Unser Blick ist andauernd nach außen gerichtet. Wir sind wahnsinnig leistungsorientiert. Es wird uns vermittelt, dass wir ganz viel schaffen müssen. Und das merkt man ja auch daran, dass Menschen, genau wie du gerade gesagt hast, ne, denken, ah, naja, es ist ja eigentlich nicht zu viel. Ich kann nur nicht so richtig gut damit umgehen und sich dann irgendwie anfangen zu schämen. Das finde ich nicht. Ich finde, wir sollten eine klare Unterscheidung treffen zwischen, wie viele Informationen gehen rein und wie viele kann ich überhaupt menschlich verarbeiten.
Genau. Und welche will ich überhaupt auch reinlassen? Also man muss schon sagen, es hat einfach, wie Rangit das gerade so toll sagt, es hat einfach extrem zugenommen. Es wird im Moment, geht immer durch die Medien dieses Beispiel, wie viel ein Bauer im 17. Jahrhundert oder so an Informationen auf sich genommen hat und wie viel das heute ist. An einem Tag, glaube ich, ist es, wird verglichen mit einem ganzen Leben im 17. Jahrhundert an, wow, Informationen, ja, damit man mal so diese Spannbreite hat. Und gleichzeitig ist es dann eben so, welche Informationen lasse ich eigentlich auch an mich ran? Welche gehen eben durch diesen Filter oder durch diesen, ne, es gibt zum Beispiel ganz offene Menschen, da läuft da alles wie in so einen Trichter rein. Und dann hat man natürlich, deswegen fand ich es gerade spannend, mit dem Kopf, dass alles im Kopf ist. Zum Beispiel, ich merke es super schnell im Bauch, wenn es zu viel ist. Also das können auch mal alle Zuhörerinnen so ein bisschen gucken, wann, wo der Mental Load ankommt. Einige kriegen Knie, der nächste kriegt Rücken. Also wir können auch nachher mal gucken, wo es staut.
Ich werde so ein bisschen vercheckt. Also ich merke, ja, dann,
genau,
wenn es zu viel ist, dass ich dann Sachen,
oder,
vielleicht...
Ja. Ja.
Vergesse, die ich sonst nie vergessen würde.
Das machen wir ja auch gleich nochmal, dass wir durchgehen, ja, eben ab wann ist auch Fahrigkeit, nicht? Das ist ja klar, wenn es zu viel ist, man nicht mehr weiß, wie man es steuern kann, dann ist es einfach faktisch zu viel. Das anzuerkennen kann ja auch ein guter Schritt sein.
Ich glaube, dass wir aber schon in einer Gesellschaft leben, also wenn man es jetzt mit dem Bauer vergleicht, der hatte vielleicht 3-4 Rollen im Leben. Der war Bauer, dann war er noch Ehemann und Vater und vielleicht noch Handwerker auf seinem Betrieb. Und das war es dann auch.
Total. Und da gibt es eben ein Fun Fact, ist, dass da häufig auf den Höfen ja Männer und Frauen nahezu gleich, also viel gearbeitet haben. Und natürlich gab es da auch sicher Unterschiede, aber heute kommt Mental Load, dazu kommt ja auch noch dieser Begriff der Care-Arbeit und des Care-Gaps. Und das könnte man auch noch alles durchdeklinieren, nur dass wir es schon mal gehört haben.
Das lassen wir jetzt heute, oder? Dazu gibt es schon so viel.
Ich glaube, dass wir eine krasse Aufmerksamkeitsdefragmentierung haben. Also der Bauer, der war halt auf seinem Feld und der wusste, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang bin ich damit beschäftigt. Ich kann einen Fokus bilden, ich arbeite das jetzt hier ab, ich habe direktes Feedback für meine Arbeit bekommen und das war dann auch zu Ende. Ich habe die Kartoffeln gezählt oder das gemäht oder so.
Total cool. Also es ist dann auch noch saisonal, nicht? Es,
ja,
ist maximal eben an Wetterbedingungen geknüpft und natürlich an wie trocken oder wie. Und dann kann er sich erst vergleichen, möglicherweise auf dem Markt oder mit einem Nachbarn. Heute kannst du dich dann ja auch noch vergleichen mit 30
Im
Millionen.
Weltmarkt.
Genau.
Ja, und ich finde es ein gutes Beispiel, weil der Bauer zyklisch gelebt hat. Das heißt, es gab dann eben auch Ruhephasen oder eben Phasen des Winters oder der Dürre und dann wurde vielleicht die Gerätschaft vorbereitet und so, also sich so ein bisschen mehr mit der Innenkehr,
Rhythmus, ne?
Genau, beschäftigt. Und ich glaube, dass diese vielen Rollen, die wir heutzutage haben, die kommen mit ganz viel Verantwortung. Und wir leben auch in einer Zeit, in der Dinge gefühlt nie fertig sind. Also das ist ja jetzt auch nochmal on steroids mit KI. Das ist ja genau ein Problem, auch im Dialog mit der KI. Du weißt ja nie, ist es jetzt zu Ende oder nicht. Außerdem ist sie ja auch darauf programmiert, dir immer wieder irgendwas Neues vorzuschlagen. Jetzt könnte ich noch das und das für dich tun und so, ne? Also du hast quasi nie einen inneren Abschluss. Und das ist ja genau der Punkt von Mental Load, dass das offene Handlungsschleifen sind.
Das
und
ist wie das ewige Scrollen, oder? Von
voll,
Feeds.
Ganz genau. Es geht immer weiter, immer weiter. Und können die Zuhörenden ja für sich auch mal, könnt ihr ja auch mal überlegen. Ich habe ganz häufig inzwischen auch das Gefühl, dass ich noch an irgendwas denken müsste, was ich aber vielleicht gerade vergessen habe. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass einfach der Arbeitsspeicher zu voll ist. Einfach too much.
Also bei dir ist es so?
Hundertprozentig.
Also, hast du auch Mental Load?
Ja, also genau, das ist spannend. Auch man kann auch an der Folge wieder sehen, wie unsere Dynamik ist. Also auch unser Mental Load ist voller. Rangel und ich haben beide sehr viel Mental Load und wir gehen auf jeden Fall sehr unterschiedlich damit um.
Okay, erzählt. Wir wollen es wissen. Fühlst du dich festgefahren und suchst nach echter Klarheit und Veränderung? In unserer Live-Q&A am 25.06. um 19 Uhr mit Ranghild Struss erfährst du, wie dich der Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice in nur 8 Wochen zu mehr Selbstverständnis, Erfüllung und einer klaren Vision führt. Stell deine Fragen live und finde heraus, wie du deinen eigenen Weg bewusst gestalten kannst.
Also für mich, und du hattest ja auch gerade schon danach gefragt, ist es natürlich so, dass ich auch von meiner Persönlichkeit prädispositioniert bin, zu viel Mental Load zu haben, weil ich auf jeden Fall einen gesteigerten Anspruch habe an mich, an die Qualität dessen, was ich tue, an mein tugendhaftes Sein. Ich habe ein hohes Verantwortungsgefühl. Ich habe auch einen hohen Anspruch an meine Verlässlichkeit. Ich habe jetzt vielleicht nicht so ein sorgenvolles Temperament, also ich bin jetzt nicht so zukunftsängstlich oder so, ne? Das würde es ja auch nochmal befeuern, aber ich habe auf jeden Fall ein hohes Kontrollbedürfnis und mit diesem hohen Anspruch kommt auch manchmal so ein leicht perfektionistisches Thema und PerfektionistInnen, die neigen dazu, diese Handlungsschleifen länger offen zu lassen, weil sie natürlich nach der perfekten, nach der vollkommenen Lösung suchen und deshalb gar nicht so schnell entscheiden können. Sie sind damit beschäftigt, sich noch und noch mehr Informationen zu besorgen. Und das ist ja auch genau dieses Thema bei Mental Load, dass du versuchst, übers Denken Probleme zu bewältigen oder zu...
Also eigentlich zu kontrollieren, ja. Nicht? Also das Thema ist, man könnte auch sagen, wenn du mehr ins Vertrauen gehst, brauchst du auch weniger kontrollieren. Aber was wir natürlich in unserer Welt haben, ist, dass wir nahezu alles kontrollieren wollen. Und wenn du dann eben noch wirklich viele, viele, viele Rollen hast, dann hast du auch zu viele Bälle in der Luft.
Und du willst durchs Denken schon Sicherheit erzeugen. Und ich bin definitiv eher ein Denktyp, würde ich sagen. Aber auch emotional entsteht ja Mental Load. Also das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich für mich persönlich nicht ganz so stark sehen würde. Ich habe es eher auf dieser Task-Ebene, aber die emotionale Last von Mental Load ist ja auch zum Beispiel sowas wie, dass man so Schuldgefühle hat oder sich ganz viele Sorgen macht, auch um andere oder dass man eben abends im Bett liegt und sich nochmal überlegt, hat man sich eigentlich tagsüber richtig verhalten und so. Das ist jetzt nicht ganz so mein Thema, aber ich habe eben, also nicht, dass ich nicht auch drüber nachdenken würde, aber ich habe das schon so, dass ich, wenn es jetzt zum Beispiel um berufliche Themen geht, dass ich mir überlege, ne, werde ich meinem Anspruch gerecht, wie kann man das noch besser machen, welche Informationen brauche ich noch, was kann ich noch lernen, so, was steht noch auf meiner Liste und ich habe auch eine Tendenz, alles Mögliche in meine Verantwortung zu ziehen. Also wenn, keine Ahnung, zu Hause die Tür knarrt oder so, dann denke ich irgendwie, ich müsste mich drum kümmern. Es gibt ja auch, und das werden viele Menschen, die zuhören, kennen, bestimmte Verantwortungsvakuumstellen in Beziehungen, dass man eben nicht so genau weiß, wer kümmert sich jetzt oder wer übernimmt das jetzt.
Und da stürzt du dich immer drauf, um noch mehr Mental Load zu haben.
Auf jeden Fall. Also das passiert ganz automatisch. Da könnte man jetzt sicher auch in meine Biografie gehen, aber ich glaube, dass so diese Dauerpräsenz von Unabgeschlossenem auch gerade in Haushalten eben eine große Rolle spielt, wenn man das Gefühl hat, okay, der andere macht's nicht, dann liegt's eben irgendwann wieder auf meinem Tisch und ich habe auch ein großes soziales Netzwerk und alleine, wenn ich irgendwie Messages kriege, dann sind die in meinem Kopf, bis das Thema abgeschlossen ist. Also es kursiert da dann einfach irgendwie so die ganze Zeit.
Puh, ich krieg deinen Mental Load, ich fühle den jetzt richtig.
Ja, total.
Johann, also, jetzt darfst du nochmal. Wie ist es bei dir anders? Trotzdem viel Mental Load.
Ja, ich wollte nur, glaube ich, vielleicht können wir ja einmal durchdeklinieren, was, wenn du das schon spürst, dann ist ja wichtig. Also es gibt richtig physische Anzeichen, die alle unsere Hörerinnen und Hörer ja merken können, dass das eben wirklich Stress ist, man vielleicht auch anders schläft, dass man generell schneller gereizt ist, dass irgendwie die Zündschnur kürzer ist, dass man überhaupt fahriger ist, chaotischer ist, nicht so gut schläft, etc. Also das können alles Themen sein. Und man kann wirklich physische Themen auch kriegen. Also Gabor Maté sagt ja auch immer dieses, dass eigentlich der emotionale Stress eben einer der größten Befeuerer von physischem Stress ist. Das heißt, da auch diese ganzen Volksleiden, die es ja gibt.
Rücken.
zum Beispiel Rücken, aber auch eben Sodbrennen, was auch immer. Man kann für jeder für sich durchdeklinieren und dann könnten wir es wahrscheinlich auch ein bisschen auf Persönlichkeiten strukturieren. Genau, Mental Load ist groß, also jetzt auch auf so einem Podcast, nicht? Wenn man sich top vorbereiten, Rangit hat es gesagt, mit dem Anspruch. Das heißt, die Themen sind auch bei mir immer die ganze Zeit alle im Kopf. Und
ist das bei dir nicht auch so ein Welt... Also hast du nicht den Mental Load auch der ganzen Weltlage noch in deinem Kopf?
Vielen Dank, ja. Es ist immer noch da, die Welt ist da und die Welt ist ja bedrohlicher geworden. Aber ich versuche das wirklich ganz aktiv und das kann ich ehrlich gesagt jedem gut empfehlen, ist das, was man nicht kontrollieren kann, sollte man behutsam auch nur in sein energetisches System lassen. Und damit meine ich wirklich in seinen Informationsaufnahmeprozess. Das heißt, genau, ich nehme wirklich ganz viel weniger diese hysterischen Nachrichten, versuche ich sehr stark zu kanalisieren und viel bewusster zu gestalten, als ich das vielleicht vor 3, 4, 5, 6, 7 Jahren gemacht habe, weil ich an sich total gerne Informationen aufnehme. Und gleichzeitig ist es alles ja viel catchier und polemischer in Anführungsstrichen geworden. Und das merkt man dann ja schon mal, Stimme, das macht unruhig dann irgendwann. Und bei mir, genau, habe ich dann eben ein bisschen Kontrolletti auf die Zukunft. Und da würde ich jedem empfehlen, einfach zu gucken, was kann ich eben in meinem Alltag auch behutsam und bewusst dann klären und strukturieren? Was kann ich mit meinem Team klären? Was kann ich für mich selber klären und strukturieren? Das
vielleicht
und
können wir da mal anschließen, was kann man denn
also ich würde gerne nochmal das ein bisschen nochmal auseinanderklamüsern, weil das hat ja hier auch ganz viel mit Zukunftsstress zu tun. Ne? Das ist nicht nur Mental Load im Sinne von, ich habe noch was im Kopf, was ich irgendwie abschließen muss, weil das Unabgeschlossene arbeitet sich durchs Bewusstsein eben immer wieder hervor, bis es zu Ende ist sozusagen. Sondern da geht es ja jetzt darum, dass das Gehirn, unser Gehirn darauf programmiert ist, Bedrohungsrelevantes höher zu bewerten als etwas, was uns nicht bedrohen könnte, weil wir evolutorisch natürlich darauf getrimmt sind, Gefahren nicht übersehen zu wollen. Das wiegt für uns stärker, als dass wir jetzt Chancen verpassen würden.
Dafür brauchen wir jetzt mal zwei Beispiele.
Ja, wenn der Tiger dich angreift, dann ist es wichtig, dass du handeln kannst, dass du verstehst, Gefahr, ich laufe weg.
Aber jetzt im heutigen Leben, meine ich, was sind zwei Beispiele da?
Im heutigen Leben ist das so, dass unsere Nervensysteme, unsere Schaltzentren im Gehirn ja immer noch ganz alt sind. Die haben sich ja nicht so schnell weiterentwickelt, wie jetzt das Bedürfnis oder die Verpflichtung, dass wir irgendwie Mehrdeutigkeit aushalten, dass wir diese Komplexität reduzieren können, ne? Dass wir irgendwie Stress gut managen können, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Wir müssen uns da noch hinentwickeln, weil unser Gehirn kann ja gar nicht sich evolutorisch so schnell verändern. Also es gibt ein paar Punkte, die da, finde ich, total interessant sind. Einmal haben wir heute eine viel höhere allostatische Last, nennt sich das. Allostase ist die Fähigkeit vom Gehirn, sich durch Anpassung an Umstände zu regulieren. Also körperlich zum Beispiel kannst du es sehr gut sehen. Du hast ja nicht den ganzen Tag über jetzt immer die gleiche Atmung, den gleichen Puls, die gleiche Temperatur, sondern das verändert sich ein bisschen, weil du eben über Anpassung dich quasi flexibel den Umständen so gegenüber verhalten kannst, dass du trotzdem stabil bleibst. Auch beim Arbeiten ist das so mit deiner Rolle. Ja, du verhältst dich nicht jedem gegenüber gleich. Du bist irgendwie anders aufgestellt, wenn du Deep Work machst, als wenn du auf 15 Kommunikationsnachrichten gleichzeitig reagieren muss so. Aber das Gehirn ist eben in der Lage, diese Anpassungsleistung vorzunehmen. Allostatische Last bedeutet, dass wir das heutzutage machen, ohne in die Entspannung zu kommen, weil wir ständig und immer nur mit Informationen vollgeballert sind. Und das ist das, was Johann auch gerade meinte. Wir werden also zum Beispiel von den Medien mit Informationen versorgt und die Medien sind Unternehmen, die miteinander konkurrieren. Man sagt ja so schön, if it bleeds, it leads. Das liegt genau daran, dass ein Teil deines Gehirns darauf ausgerichtet ist, das Gefährliche mehr in den Fokus zu nehmen als das, was nicht so gefährlich ist. Genau. Und das ist eben diese bedrohungsrelevante Wahrnehmungsfokussierung. Sorgt aber gleichzeitig dafür, dass du anfängst, weil das ist noch eine andere Funktion des Gehirns. Dein Gehirn ist ein Vorhersageinstrument. Das ist quasi wie so ein LLM, ja, was das nächstwahrscheinliche Wort voraussagt, ist dein Gehirn darauf programmiert, das nächstwahrscheinlich Passierende vorauszusagen. So, jetzt ist es aber so, mit Zukunftsstress, und sorry, ich bin auch gleich fertig, nur ich finde es so wichtig und interessant, mit Zukunftsstress ist es so, du bewertest das Bedrohliche über. Und um gut vorhersagen zu können, fährt dein Gehirn Simulationen. Es macht einen ganz entscheidenden Fehler, nämlich das gut Simulierte beruhigt das Gehirn. Das heißt aber nicht, dass das am wahrscheinlichsten ist. Und wenn du jetzt jeden Tag mit Wahnsinnsinformationen von Chaos und Bedrohung und so vollgeballert wirst, dann nimmst du das in deinen Fokus, um dich eben zu schützen. So sind wir aufgebaut. Wir fangen an zu simulieren, was in Zukunft passieren könnte. Und das, was wir am besten simuliert haben, das bevorzugt unser Gehirn. Vollkommen außer Acht lassend, ob das auch das Wahrscheinlichste ist. Das heißt, wir bewerten Risiken über und machen einfach Stress in unserem
Gehirn. Also simuliere ich zum Beispiel den Flugzeugabsturz, der total unwahrscheinlich
ist
statistisch.
Genau, und wir haben dann eine sogenannte Scheinspezifität. Das heißt, dass wenn du dir das ganz genau vorstellst, dadurch, dass es so spezifisch ist, ist dein Gehirn quasi in seiner Aktivität zu simulieren beruhigt. Und dann hast du aber Schiss und Stress, weil du denkst, ah, so würde es sein, wenn das Flugzeug abstürzt.
Ja, und die heftige Kombination ist eben eigentlich, dass es der Mental Load gestiegen ist aufgrund von höherer Komplexität und eben dieser wahnsinnigen Turboschnelligkeit. Also nicht dadurch, dass sich die Technik eben auch und alles im Außen so beschleunigt hat und unser Inneres, nicht, von innen nach außen quasi nicht genügend gewachsen ist in so kurzer Zeit, kann das gar nicht funktionieren. Haben wir da eigentlich schon mal ein Gap.
Wir können das ja mal auf ein gängiges Beispiel beziehen, was das Arbeiten heute betrifft. Es gibt eine gesteigerte Zukunftsunsicherheit, weil wir nicht genau wissen, wie entwickelt sich das Arbeiten mit und unter KI weiter. Die meisten Menschen befürchten, ihre Berufe auch verlieren zu können, sind da aber nicht differenziert genug in ihrer Wahrnehmung, weil ein Beruf ja aus verschiedenen Tätigkeiten besteht und Tätigkeiten werden sich verändern. Aber sagen wir mal, man hat jetzt irgendwie Angst um die Zukunft, dann, und das ist eben dieses Vorhersagethema des Gehirns, Predictive Processing heißt das, dann ist das Gehirn bemüht, über ganz viele Szenarien und Modellierungen herauszufinden, was in der Zukunft wohl passieren könnte. Und wir leben im Moment in einer Zeit, in der dann genau diese Tätigkeit überbelastet ist. Das heißt, wir machen es zu viel und dann brennen quasi irgendwann die Sicherungen ein bisschen durch. Und ich glaube, das ist das, was du gerade sagen wolltest.
Genau, weil was dann eben dazu führt, dass wir uns eben viel weniger gut entscheiden können. Und dadurch merken wir das ja auch, also die Hypothese wäre auch, dass dieser übertriebene Mental Load, der sowieso schon da war, dann noch angeheizt wird durch Unsicherheit, dazu führt, dass die Menschen auch nach Sicherheitsräumen suchen, in denen sie sich zurückziehen. Das nennt man manchmal so genannte Bubbles oder so. Und dann ist es auch einfacher zu sagen, es ist halt so, weil es so ist. Und das wiederum schränkt total die geistige und überhaupt die Handlungsflexibilität ein. Und dann können wir aber auch nicht mehr so gut Entscheidungen treffen oder neue Entscheidungen. Das heißt, wir bleiben eigentlich in diesem Loop.
Und das liegt genau an dieser Gehirnaktivität und deshalb war es mir wichtig, darauf mal einzugehen, obwohl das so ein bisschen technisch ist. Aber damit man das auch mal versteht, dass man sich nicht dafür zu schämen braucht, weil das einfach auch eine physiologische Grundlage hat, ja. Weil wenn ich so viel Stress im Gehirn habe und so überlastet bin durch meine antizipatorischen Tätigkeiten, durch meine Simulations- und Modellierungstätigkeiten, die da oben alle im Oberstübchen ablaufen, dann werden die exekutiven Netzwerke in meinem Gehirn, die eben dafür da sind, dass ich gut priorisieren kann, gut Entscheidungen fällen kann, gut abwägen kann oder so, ne? Die werden eher ausgeschaltet. Und das ist das mit dem Tiger, weil wenn der Tiger da ist, dann muss ich in einer Alarmbereitschaft sein, um schnell reagieren zu können. Das heißt, wenn ich viel Mental Load habe, dann habe ich eine hohe Alarmeffizienz. Also dann bin ich sozusagen sehr reizbar auf diesem Thema von was alles schiefgehen könnte und bin sehr reaktiv. Aber ich bin eben nicht mehr gut in ordnenden Funktionen in meinem Kopf. Das heißt, genau was Johann gerade gesagt hat, es fällt mir eben schwer, Dinge vielleicht mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen, abzuwägen, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich kann vielleicht keinen Perspektivwechsel mehr einnehmen. Ich habe nicht mehr so eine hohe Belastungsfähigkeit. Ich bin viel reizoffener, vielleicht dann auch vergesslicher, ne? Und dann ist das auch natürlich kombiniert mit physischen Themen wie schlafen können, Konzentrationsfähigkeit und so. Von daher ist es kein Wunder, dass die Unsicherheit der Zukunft und die Komplexität, in der wir leben, einen so hohen Mental Load verursacht, dass unsere kognitiven Kapazitäten besetzt sind. Das heißt, wir sind überhaupt nicht mehr gut in der Lage, wirklich zu funktionieren. Und das ist dann ein Teufelskreis, weil genau wie Johann gerade sagte, dann habe ich irgendwann 98.000 offene Tabs im Gehirn. Und so muss man sich das ein bisschen vorstellen, ja? Zwischen denen du immer hin und her springst. Und dann ist natürlich klar, dass du vielleicht nicht mehr das Leben in die Richtung steuern kannst, in die du es gerne steuern würdest.
Boah, also richtig spannend und ich merke so richtig, wie ich so eine Schwere jetzt schon spüre, weil ich denke, oh Gott, also ich muss jetzt mal auf die Lösung kommen. Ich weiß, Rangel, du hast noch viel, viel wahrscheinlich, aber ich halte das ja nicht so gut aus, so lange auf dem Problem zu bleiben. Also vielleicht können wir nochmal eine Stufe vorher. Ist irgendetwas gut daran oder ist es einfach nur großer Mist?
Nee, ist schon gut, weil es dich ja auch dazu...
Was denn genau?
Also das rechte Maß ist ja immer das Entscheidende. Es ist schon gut, über kognitive Aktivität auch Unsicherheiten zu reduzieren, ne? Also jetzt sagen wir mal ein Beispiel, deine Mutter ist erkrankt, ja? Also in der, jetzt ist Jalé schon wieder den Depris...
Leichtes Thema.
Also das hältst du jetzt mal durch. Irgendeine Mutter ist erkrankt. Warum ich das sagen möchte, ist, weil ich auch Verständnis dafür nochmal erzeugen möchte, wann eigentlich Mental Load besonders wahrscheinlich und besonders schlimm ist. Also erstmal, wenn du persönlich betroffen bist, ne? Das ist schon mal total wichtig. Dann ist dein Gehirn natürlich nochmal ein bisschen aktiver. Dann, wenn Zuständigkeiten nicht geklärt sind. Also sagen wir mal, in der Familie ist jetzt gar nicht klar, wer macht eigentlich die Arzttermine mit deiner Mutter, wer kümmert sich eigentlich darum, dass irgendwie Essen geliefert wird, wie kann sie duschen mit ihrem gebrochenen Arm oder was auch immer, ja? So, dann ist es besonders schlimm, wenn das Ende offen ist, also wenn es zeitlich nicht begrenzt ist. Sagen wir mal, dieser Arm, das ist jetzt irgendwie eine komplizierte Operation, man weiß auch gar nicht, ne, wird sie den jemals wieder richtig bewegen können. Jetzt ist es doch nur ein Beispiel.
Entschuldigung.
Und wenn es schlecht beeinflussbar ist, ja, ich wollte ja nur ein Beispiel wählen, so, da hast du ja keinen Einfluss darauf, auf den Arm von irgendeiner Mutter. So, das heißt, wenn es persönlich relevant ist, wenn man nicht weiß, wann es zu Ende ist, wenn es schwer beeinflussbar ist und wenn Zuständigkeiten nicht geklärt sind, dann entsteht Mental Load. Ja, das kann zum Beispiel auch sein, du bist jetzt irgendwie in einem Unternehmen und denkst dir, Mist, was passiert eigentlich mit meinem Job? Oder es gibt eine Umstrukturierung, ist schon klar, dass das passieren wird im Unternehmen, aber man weiß halt nicht wann, dann bist du eben ständig in Alarmbereitschaft. So, dann ist eben Mental Load besonders schlimm, weil es dann eben immer darum geht, dass deine Verarbeitungsfähigkeit vielleicht der Gewalt, der Komplexität, der Fülle an Informationen nicht gerecht werden kann.
Rückfrage dazu, Johann, du hast ja gesagt, die Weltlage sorgt bei dir für Mental Load. Diese Weltlage ist aber ja nicht unbedingt jetzt unmittelbar so nah an unserem alltäglichen Leben dran, dass es uns schon direkt beeinflusst.
Nee, aber das Gehirn ja trotzdem, ne? Wir reden ja, und das ist genau der Punkt von Mental Load, dafür muss ja noch nichts passiert sein. Sondern
du meintest, es muss nah an dir dran sein.
Nee, dann ist es besonders schlimm.
Okay,
also,
okay, verstanden.
Es ist ja schon so, das meinte ich mit diesen Simulierungsaktivitäten des Gehirns, das Gehirn versucht, eine Vorhersagbarkeit zu erzielen, ja? Weil, wenn etwas vorhersagbar ist, dann ist das Gehirn beruhigt. Deshalb verbleiben wir auch häufig in Umständen, die wir kennen, weil egal wie schlecht sie sind zumindest vorhersagbar.
Das ist
und
richtig spannend.
Ne?
Ja, vertraut, genau. Und deshalb, unser Gehirn ist ein Organ, was immer wieder versucht, Sicherheit herzustellen über Aktivität, also über Denken. Da ist dann eben die Frage, was ist das rechte Maß? Und darauf wolltest du jetzt, glaube ich, kommen. Wir können dazu kommen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich merke, oh, shit and drag. Ich bin so richtig gefangen in einer Mental Load-Schleife.
Ja.
Was würdest denn du jetzt zum Beispiel machen?
Verdrehen wir hier die Rollen.
Nein, also...
Also ich würde zumindest schon mal, und das mache ich selber, bin mir aber gar nicht immer so sicher, ob das eigentlich gut ist, aber jetzt bestätigst du mich, hoffentlich, dass ich nicht Nachrichten so im Übermaß und permanent konsumiere. Also nicht immer irgendwie alle Nachrichten-Apps geöffnet haben und jede 5 Minuten nochmal auf Reload drücken und gucken, was jetzt wieder passiert ist, sondern sehr in Dosierung und die Quellen überprüfen, die einem gut tun.
Also ich gehe ja gerne so strukturiert vor.
Ja.
Und wenn man jetzt gesehen hat, okay, was verursacht Mental Load und was verschlimmert Mental Load, dann sind das ja so ein paar Variablen. Auf der einen Seite genau, was du gerade gesagt hast, was kommt eigentlich rein in den Trichter? Also, ne, wie kann ich zum Beispiel Komplexität schon mal reduzieren? Also alles, was sozusagen von außen zu viel ist, muss ja irgendwie reduziert werden oder man muss sich dagegen abgrenzen. Dann wie kann ich mit dem, was in meinem Kopf schon ist, umgehen? Also wie finde ich einen Umgang mit den Gedanken, die ich jetzt eh schon habe? Ja, ich will ja nicht nur nicht neue Gedanken dazu nehmen, sondern ich muss ja auch die da alle so kreisen wie in so einem Bienenstock, die muss ja auch mal sortiert kriegen. Und dann haben wir über die Gehirnaktivität und über den Stress gesprochen. Das heißt, es gibt dann auch noch die Ebene von Beruhigung des Nervensystems, also wirklich auf dieser nervalen Ebene den Arbeitsspeicher wieder mal so ein bisschen zugänglich zu machen.
Hast du da mal so einen richtig heißen Tipp, den jeder bis zur nächsten Folge täglich anwenden kann?
Atmen. Das ist das Einfachste. Also es gibt verschiedene Atemübungen, kann man auch googeln oder mit KI sich erzählen lassen. Also zum Beispiel länger ausatmen als einatmen für ein paar Atemzüge oder den Kopf in den Nacken legen, ganz tief einatmen, den Atem halten und dann noch einmal nachziehen. Also nochmal mehr einatmen, als man durch einen tiefen Atemzug sowieso schon eingeatmet hat. Also es gibt da unterschiedlichste Strategien. Was auch hilft, sind Klopftechniken. Also wirklich bestimmte Punkte auf nervalen Bahnen eben abzuklopfen, um in die Beruhigung zu kommen. Das machen ja zum Beispiel Kinder auch automatisch manchmal, ne? Dass die sich so tappen irgendwo, um Beruhigung zu finden. Was auch hilft, ist tatsächlich, sich in einen dunklen Raum zu legen, die Augen zu schließen und wirklich einfach einmal in der Stille ein paar Minuten zu sein. Ist jetzt bei der Arbeit wahrscheinlich nicht unbedingt möglich, aber also es gibt so verschiedene Rituale. Und dann natürlich vierte Dimension auch noch so ein bisschen an der Persönlichkeit auch Entwicklungsarbeit leisten, ne? Weil jetzt so ein übersteigerter Perfektionismus oder Tendenz zum Overthinking sind natürlich alles Befeuerungsmomente und daran kann man ja auch mal ein bisschen arbeiten, also sich zu überlegen, woher kommt es eigentlich mit meiner übersteigerten Verantwortungsübernahme, wie kann ich darauf positiv für mich einwirken, aber wir können ja die Hebel mal ein bisschen durchgehen.
Einer ist, glaube ich, auch alleine es mal festzuhalten, also ja. Jetzt, wenn man ja uns hier bald gelauscht hat, dann würde man merken, okay, krass, das ist anstrengend, das ist Stress, das ist häufig vielleicht mal viel zu viel im Alltag und sich dem überhaupt erstmal bewusst zu machen und dem einen Raum zu geben, ist schon mal gut und dann vielleicht auch echt erstmal zu gucken, was kann ich kontrollieren und was nicht. Also manchmal haben die Menschen auch so Allmachtsfantasien, dass wir ja irgendwie plötzlich alles kontrollieren könnten und dem ist eben nicht so. Und das ist auch gut so. Und dann sich darauf zu konzentrieren, welchen man vielleicht auch absichtlich keinen Raum gibt, mit dem man so ein bisschen wie fast physisch so einen vielleicht einen Stuhl im Außen auch zuteilt, wo man sagt, okay, da ist jetzt die Sorge mit meiner Mutter und dem Arm, meinetwegen. Ich habe jetzt das getan, was ich konnte. Und das andere kann ich nicht kontrollieren, was in der OP oder so passiert. Und das platziere ich jetzt mal wirklich bewusst im Außen, damit die Schleife in meinem Kopf eigentlich endet. So könnte man
das
sagen.
Das ist ein super guter Punkt, weil ich glaube, dass Externalisierung ganz doll hilft, um sich auch mal so ein bisschen Abhilfe zu schaffen bei den Dingen, die immer wieder von vorne losgehen. Ne? Weil eine offene Handlungsschleife, die zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass sie durchs Denken sowieso nicht zu erledigen ist. Und deshalb bedeutet Externalisierung zum Beispiel auch mit jemand anderem mal drüber zu sprechen oder schlichtweg auch, wenn man in der Nacht aufwacht und denkt, oh, an das und das und das muss ich noch denken, dass man immer Zettel und Stifte neben dem Bett liegen hat, um sich das schnell aufzuschreiben, weil alleine das schon ein Zeichen für das Innere ist, dass es ausgelagert werden darf. Ne?
Ja. Oder man sitzt am Schreibtisch und du, nicht, das kennen ja auch die Menschen, man hat so viel im Kopf, man müsste aber gerade einen Artikel schreiben oder einen Post absetzen oder irgendwas im Deep Work machen und kommt nicht dazu, weil so viel Mental Load da ist. Das wäre ja so ein Klassiker. Dann wäre auch die Frage, will ich lieber noch mal eine halbe Stunde da sitzen und irgendwie vollkommen versteinert mir Sorgen machen oder gehe ich lieber dann schon einmal in die Kaffeeküche oder gehe einmal im Block oder gehe überhaupt nur einmal ein paar Streckübungen machen oder mache ein paar Atemübungen. So mach quasi einmal Cut und setze mich dann wieder mit neuen Gedanken Fluss ran, kann auch, ist eigentlich eine Kleinigkeit, kann total helfen.
Könnte es auch helfen, diese Horrorszenarien mal so richtig im Extrem zu durchdenken? Also dieses, was würde denn im schlimmsten Fall passieren?
Also niemals alleine, weil dadurch ist das Gehirn nicht beruhigt.
Und ist total typabhängig auch.
Aber es gibt so ein Mental Load Inventar und das würde sich daran dann anschließen. Also einmal zu überlegen, was wäre das Worst-Case-Szenario, dann dem gegenüberzustellen, was ist das Best-Case-Szenario, um dann als dritte Frage, die immer mit beantwortet werden muss, was sind die ersten nächsten Schritte, die ich unternehmen kann? Also um auch wieder in deine Selbstwirksamkeit zu kommen, weil Selbstwirksamkeit zu entwickeln, ist bei Mental Load super, super wichtig, um sich zu entlasten. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass du handlungsfähig bleibst, egal welche Entscheidung du triffst und dass du auch daran glaubst, dass es immer einen Weg gibt und dass es immer eine Lösung geben wird. Und innerhalb dieses Mental Load Inventars, also wenn du jetzt Best, Worst Case Scenario und nächste Schritte aufgeschrieben hast, dann ist es auch total wichtig, dich mal zu fragen, was muss ich tun? Was sollte ich delegieren? Also weil es ja auch darum geht, Verantwortlichkeiten und Rollen zu klären, gerade wenn es Mental Load im Business-Kontext oder im beruflichen Kontext gibt. Und was sollte ich jetzt mal beenden? Also was muss abgeschlossen werden? Im beruflichen Kontext ist ja Mental Load vor allen Dingen auch dann vorhanden, wenn eben zum Beispiel Rollen ungeklärt sind, wenn Kommunikationswege diffus sind, wenn es keine klaren Entscheidungen gibt, wenn zu wenig Transparenz herrscht, ja, weil dann ist natürlich alles das, was ungeklärt ist, etwas, was von genau den Menschen aufgegriffen wird, die die Eigenschaften haben, die ich vorhin beschrieben habe.
Manchmal ist es ja auch, oder höre ich auch so aus meinem Umfeld, Mental Load auf so einer wirklich Alltagsebene, wo ich jetzt sagen würde, da kann man ruhig mal die Horrorszenarien zu Ende denken. Da geht es jetzt nicht um wirklich Schlimmes. Also
ja, das sagst du so, aber ich habe viele KlientInnen, die eine solche Überlastung ihres Executive Networks haben im Kopf, dass sie natürlich dann auch in dieses Horrorszenarien-Ausdenken sehr leicht kommen. Ne? Dann ging es eigentlich nur darum, dass man einen Reflektor für den Schulranzen des Kindes kaufen wollte und dann geht das Gehirn dahin, was alles passieren kann, wenn das Kind auf der Straße übersehen wird und so weiter und so fort. Und müsste man sich da nicht noch um mehr kümmern und wer holt eigentlich die Kinder ab? Warum ist das nicht geklärt? Brauchen wir eigentlich noch jemanden, der uns unterstützt? Kann das überhaupt ein Babysitter machen tagsüber? Was ist eigentlich mit meinem Arbeitsmodell? Sollte ich nochmal überlegen, ob ich Teile von Remote, so ist Mental Load im Overthinking Mode, also immer noch weiter.
Bei dem Beispiel jetzt nochmal, und diese Frau hat jetzt auch noch einen Teilzeitjob.
Oder Mann, ja.
Oder Mann, genau. Wie würdest du die beraten? Weil ihr könnt ja auch mit diesen Themen zu uns kommen, ne? Oder bei Inner Voice, Inner Choice mitmachen oder euch Brainbytes-Folgen dazu nachträglich kaufen, wenn ihr das verpasst habt. Also wir haben da super viele tolle Produkte, weil das ja genau unsere Mission ist,
genau,
euch da zu unterstützen.
Also ein ganz wichtiger Teil, sowohl in den Online-Kursen als auch in der Beratung, ist, die Komplexität zu reduzieren und kognitive Last kleiner zu machen. Also wirklich, es geht im ersten Schritt darum, Ordnung zu schaffen. Wo gehört was hin? Wer ist für was zuständig? Und dann geht es natürlich auch darum, bestimmte Rollen und Verantwortlichkeiten vielleicht loszulassen. Also erstmal so eine Ordnung zu schaffen, ne? Komplexität zu reduzieren, den Intake zu managen und auch wirklich mit klarer Grenzsetzung, Unterstützung dabei, auch Dinge abzugeben, zu delegieren, Verantwortlichkeiten neu zu klären. Dann ist es aber total wichtig, und das hilft bei Mental Load, emotionale Stabilität mit den KlientInnen zu entwickeln. Und zwar geht es darum, dass man ja overwhelmed ist. Man ist ja vollkommen sozusagen überfordert, auch dann eben emotional. Und da mal zu gucken, wie kann ich Gefühle, die ich habe, verstehen, einordnen, systematisch betrachten, um eben nicht zum Beispiel ins Katastrophisieren zu kommen. Ne? Also wirklich mal zu gucken, wie kann ich auch die inneren Spannungen reduzieren, weil die ja auch das Gehirn in diese Alarmbereitschaft bringen. Also es sind alles auch Teile von Arbeit für Beruhigung, wieder klar sehen zu können. Dann geht es natürlich auch darum, Pausen wirklich zu haben, also Phasen der Entspannung, das rhythmische Leben wieder zu finden, das sind alles Stellschrauben, die man beeinflussen kann.
Ich kenne das von mir total, dass ich manchmal mich dann so negativ vergleiche und dann so ganz an der Oberfläche nur erlebe, wie einige Menschen scheinbar so wahnsinnig viel schaffen und dann eben auch noch freiwillig irgendwie die Torte backen selber. Und dann denke ich nicht, ich wollte die backen, sondern eher so, wie machen die denn das, dass sie das auch noch alles hinkriegen? Was würdet ihr da raten?
Also erstmal geht's denen genauso wie dir und umgekehrt wirkst du auf diese Menschen genauso wie sie auf dich wirken. Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
Das ist immer so,
ja,
oder?
Also letztendlich gibt's wahrscheinlich Leute, die ein bisschen weniger Mental Load vielleicht haben, klar, aber dann ist ja die Frage, was machen sie dafür nicht, weil es ist eigentlich eine Organisation von wie viel Komplexität tut mir gut. Wie viel kann ich innerlich verarbeiten und wie kriege ich das hin, entsprechend auch Grenzen zu ziehen oder Entscheidungen zu treffen? Also ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, sich seiner Ziele und Werte bewusst zu sein. Das ist ein Hilfsmittel, um Mental Load abzubauen. Also wirklich mal zu überlegen, was ist mir denn echt wichtig im Leben, ne?
Ich habe noch überlegt, es macht auch Sinn zu gucken, eben was liegt so weit in der Zukunft, was ich gar nicht kontrollieren oder bereits vollständig planen kann, wo ich dann auch sagen kann, hey, das muss ich jetzt noch nicht. Also zum Beispiel, wir beraten ja nach wie vor auch Jugendliche oder junge Erwachsene und da ist auch die Frage, muss ich bereits wissen, bevor ich mich überhaupt für die erste Ausbildung entschieden habe, ob ich dann schon bereits noch einen Master, Bachelor oder noch 30 Zusatzzertifikate mache? Nee, es würde helfen, vielleicht eine Vision und ein Bild zu haben, ein Gefühl zu entwickeln auf dem Weg dahin, aber dann anzufangen ist sicher die dominante Strategie und das hoffentlich mit Neugier und Lebensfreude. Und das wäre natürlich in anderen Lebensphasen auch so, also dass wir eben bei einigen Sachen vielleicht auch uns einfach erstmal beruhigen und sagen, hey, das steht für heute noch gar nicht an.
Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, bestimmte Entscheidungsprinzipien für sich zu entwickeln. Ne? Ich habe ja sehr viele Führungskräfte im Coaching und da merke ich immer, okay, die haben natürlich deshalb viel Mental Load, weil sie erstens eine sehr komplexe Rolle beruflich innehaben und dann natürlich auch zusätzlich noch private Rollen übernehmen. Und wenn dann zum Beispiel eine bestimmte Entscheidung oder ein Projekt ansteht, sind sie ja auch gar nicht nur damit beschäftigt, sondern überlegen sich gleichzeitig, okay, wen müssen wir morgen hiren? Was ist unsere Expansionsstrategie? Wie können wir die interne Kommunikation verändern und verbessern? Also das ist ja so ein ongoing Prozess von, ich will möglichst gute Entscheidungen treffen. Und manchmal merke ich aber auch, dass die sich dadurch sehr unter Druck setzen, dass zum Beispiel Entscheidungen irgendwie perfekt sein müssen. Ne? Und deshalb meine ich, so Entscheidungsprinzipien für sich zu entwickeln, ist sinnvoll, um mal zu überlegen, okay, eine Entscheidung muss nicht perfekt sein. Dann auch gerade im beruflichen Kontext zu unterscheiden, was sind eigentlich die Entscheidungen, die irreversibel sind und was sind die, die reversibel sind. Weil die, die reversibel sind und vielleicht gar nicht so groß, die kannst du ja auch anderen Menschen mal abgeben. Nicht? Also dann würden wir zum Beispiel bei Mental Load von Führungskräften arbeite ich ganz viel damit, auch zu gucken, wie funktioniert Delegieren, was ist der Unterschied von strategischem Arbeiten, also eben wirklich dieses Nachdenken, Planen, Voraussehen, Priorisieren und was ist operative Arbeit, die dann eben auch konsequent ausgelagert werden muss. Und ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, das Grübeln zeitlich zu reduzieren. Also, dass man einfach sagt, hey, auch als Zeichen an dein Gehirn, du darfst grübeln und nachdenken, das ist alles okay in diesem Zeitraum, sodass das Innere auch lernt, es gibt Zeiten zum Nachdenken und es gibt Zeiten, die eben dann auch wieder für die Entspannung zuständig sind.
Ja, und die haben ja auch dem ganzen Körper signalisiert, dass du so eine offene Schleife, die immer zirkuliert wie so eine Schallplatte, dass du die dann auch ganz bewusst gehen lässt. Also es gibt ja so Sachen, da denken wir immer wieder drüber nach und das ist auch wichtig dann zu sagen, hey, das muss nicht jede Minute und jede Stunde des Tages sein.
Ja, loslassen ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema, wenn es um Mental Load geht. Ja.
Ich habe das Gefühl, hier ist schon ein bisschen was abgebaut worden, oder? Also wir sind auf jeden Fall, wir sind ganz gestresst, mit ganz viel Mental Load gestartet und jetzt, finde ich, tritt hier so ein bisschen Entspannung ein. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet und euch zu Herzen nehmt, vielleicht eine dieser vielen Ratschläge mal auszuprobieren und auch da immer einfach ausprobieren und was euch nicht gefällt, das lasst ihr eben bleiben und versucht was anderes. Da geht es nicht um richtig und falsch und auch wieder da um eine Prozessoffenheit und jede Entscheidung kann nochmal neu getroffen werden.
Und vor allen Dingen in diesem Dialog auch liebevoll mit sich selbst zu bleiben, weil das, was du gerade gesagt hast, ne, sich dann zu schämen oder irgendwie zu denken, Mann, ich müsste das doch besser hinkriegen und ich müsste doch mehr schaffen, das glaube ich zumindest in meiner Erfahrung mit KlientInnen ist Bullshit, weil es ist einfach im Moment zu viel. Wir werden das verändern müssen, wie wir Informationen aufnehmen, wie viel Komplexität wir verwalten und wie viel Mehrdeutigkeit ein Mensch eigentlich so jonglieren kann. Von daher möchte ich auch einfach mit dieser Folge gerne sagen, hey, es ist ein natürliches und auch total nachvollziehbares Muster, wenn man in zu viel Mental Load gerät. Und da geht es nicht darum, dass man sich in irgendeiner Form besser organisiert, sondern da geht es darum, dass man seinen eigenen State managt und dass man bessere Grenzen setzt und sich eben wirklich entlastet, weil man sich ernst darin nimmt, dass man auch sein wunderschönes Gehirn schützen darf.
Sehr gut. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin gerne ganz viel atmen. Und 5 Sterne natürlich uns hinterlassen.